Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und es wurde sich gewünscht und wir verarbeiten Feedback direkt wieder ein. Wir machen weiter mit einer Aktienidee und es hatte sich auch ein Hörer gewünscht, dass man doch alte Investoren wieder dazu holt und einmal quasi die Fortsetzung der Investor Story erzählt. Und deswegen freue ich mich ganz sehr, den Florian König wieder zu Gast zu haben. Herzlich willkommen im Podcast.
Servus, Tim.
Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Du warst ja auch einer der allerersten Gäste tatsächlich, als ich den Podcast übernommen habe. Insofern passt das nur zu gut, dass du jetzt auch quasi in dem neuen Format wieder einer der ersten Gäste bist. Und bei dir hat sich ja dann doch einiges getan. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du schon aus dem Fondsmanagement raus und quasi in eigener Sache unterwegs. Aber du bist ja nochmal deutlich unternehmerischer tätig geworden und ja, vielleicht magst du so ein bisschen kleines Recap und Überblick geben, was sich so bei dir seitdem getan hat.
Gerne. Fangen wir an bei der eigenen Sache. Also ich habe im Prinzip eine eigene Beteiligungsholding aufgebaut und in diesem Zusammenhang hatte ich die Möglichkeit, die Tochter von Motley Fool in Deutschland zusammen mit einigen Mitarbeitern zu übernehmen. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst und deswegen gehe ich nach wie vor eigentlich meiner Leidenschaft nach. Ich schaue mir Aktien an, ich lese Geschäftsberichte, spreche mit dem Management und probiere gute Investments zu finden. Das mache ich jetzt als Chefanalyst für die Aktienwelt 360 und ich mache es als Partner für Value Holdings in Augsburg. Und da bin ich sozusagen auch wieder direkt nah dran am Fondsmanagement.
Sehr cool. Würde mich natürlich interessieren, Motley Fool ist ja auch durchaus ein bekannter Name, insbesondere im englischsprachigen Bereich und die haben sich anscheinend entschieden, ihr Deutschlandgeschäft auszugeben. Hattest du schon vorher Kontakt oder sag ich mal, wie kam da die Chance sozusagen, das zu übernehmen?
Genau, ich hatte vorher schon Kontakt zu der ihren Chefanalysten, das war damals der Bernd. Wir kannten uns von Konferenzen, wir haben auch gemeinsam Unternehmen uns angeschaut und so bestand da schon Kontakt und dann hieß es, okay, Bernd möchte sich ein bisschen weiterentwickeln, er sucht einen Nachfolger und so kamen im Prinzip die ersten Gespräche zustande mit mir als vielleicht neuen Chefanalyst. Und dann hat im Prinzip die amerikanische Mutter diese ganze Tochter auf den Prüfstand gestellt. Und dann habe ich mein Interesse signalisiert, diese auch zu kaufen. Und das ist dann auch gelungen.
Vielleicht magst du noch so ein bisschen Einblick geben, für jetzt die vielleicht, die Seite auch noch nicht kennen. Was veröffentlicht ihr da eigentlich? Und was ist auch so ein bisschen deine Zukunftsvision? Wo möchtest du mit dem Ganzen sozusagen hingehen?
Wir möchten eigentlich die Anlaufstelle für Aktionäre im deutschsprachigen Bereich werden. Das heißt, wir haben eine freie Seite, da gibt es einige Autoren, die ihre Meinung veröffentlichen, die Unternehmen vorstellen. Dann haben wir einen Premium-Bereich, da veröffentliche ich sozusagen meine Meinung und meine Aktienanalysen. Und genau, dieses Setup wollen wir im Grunde beibehalten, haben dazu natürlich auch noch andere Instrumente drumherum gebaut, also ein YouTube-Kanal oder ein Podcast. Aber generell geht es um die Bildung von Aktionären und es geht um die Auswahl von guten Aktien. Immer mit dem Gedanke, langfristig zu investieren. Also das hat mir bei den Amerikanern eigentlich auch ganz gut gefallen, dass die wirklich Unternehmen langfristig begleiten, langfristig halten. Und das ist eigentlich der Kern vom Zinseszinseffekt. Und dadurch kann man besonders von diesem achten Weltwunder, sagt ja Einstein, profitieren.
Ja, und dann bist du ja, wie du jetzt eben schon gesagt hast, auch dem Fondsmanagement wieder näher gerückt. Der Value steckt auch quasi schon im Namen. Bist du deiner Strategie, die du damals erzählt hast, die Folge verlinke ich natürlich auch wieder in den Shownotes, dass man auch deine ursprüngliche Geschichte natürlich sich nochmal reinhören kann, wer das verpasst hatte. Aber wie bist du, sag ich mal, deiner Investmentphilosophie treu geblieben und wie investierst du sozusagen jetzt da privat und weiterhin?
Ich bin dem eigentlich auch treu geblieben, obwohl es eine recht harte Zeit war. Also ich kann mich noch erinnern an den Podcast, den wir sozusagen gemeinsam gemacht haben, gleich als erstes. Da hatte ich einen Schwerpunkt auf E-Commerce-Unternehmen und Familienunternehmen. Familienunternehmen sind weiter ein wichtiger Bestandteil meines Portfolios, aber auch E-Commerce-Unternehmen, weil die einfach den Wettbewerbsvorteil haben, der gemeinsam geteilten Skaleneffekte. Natürlich kann man sagen, die letzten 2 Jahre waren hart, ja, und wer das überlebt hat, kommt, glaube ich, auch gestärkt wieder hervor, wenn die Konjunktur anzieht. Deswegen, mein Portfolio hat sich vom Aufbau eigentlich nicht wesentlich verändert. Und beim Thema Familienunternehmen oder auch Beteiligungsholdings habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt, habe ich einen Markt für mich tiefer recherchiert und auch als mehrwertliefernden Markt ausgemacht. Und das ist Schweden.
Warum gerade Schweden? Was ist da so spannend?
In Schweden ist die Unternehmenstransparenz extremst hoch. Allein wenn man sich das Management anschaut, schau dir mal eine Managementseite in Deutschland an und schau dir eine in Schweden an. Okay, beide haben im Prinzip die Vita, aber die Schweden haben noch ganz klar drunter, ob dieser Vorstand investiert ist ins eigene Unternehmen. Wie viele Anteile er hält, sowas gibt es in Deutschland nicht. Und das ist ein klarer Vorteil, dass die auch alle bestrebt sind, eigene Anteile zu kaufen und entsprechend dann auch besser steuern und das Unternehmen so ausrichten, dass es langfristig erfolgreich sein kann. Und das gefällt mir sehr.
Ich habe auch Gefühl, Schweden generell ist auch so ein Markt, in dem Roll-Ups sehr beliebt sind. Also das bedeutet ja im Endeffekt, dass Firmen, viele kleinere Firmen konsolidieren, zusammenkaufen, so klassisches Buy-and-Build, manche mehr so zum Halten, manche auch mehr, um sag ich mal, auch tatsächlich operativ einzugreifen. Da gab es dann vom Hype-Unternehmen wie die Embracer Group, die da so Gaming-Studios aufgekauft haben, bis hin zum Industriebereich und so weiter. Gibt es da doch sehr viele Geschichten. Warum ist das in Schweden gerade so beliebt? Das wäre ja mal spannend, warum das gerade da so krass in Erscheinung tritt.
Ausgezeichnete Frage. Ich glaube, die Aktienkultur ist einfach weiterentwickelt. Die Bevölkerung ist da deutlich aktiennäher und hält es nicht oder definiert es nicht als Teufelszeug. Und das hat damit zu tun, dass die halt auch wissen, okay, wir sind eigentlich ein kleiner Markt, wir müssen was tun, wenn wir langfristig überleben wollen. Und so hat sich das entwickelt. Da kam zum einen die Dezentralisierung, dass jedes zugekaufte Unternehmen auch weiterhin eigenständig bleibt und eigene Entscheidungen trifft. Sozusagen hast du dann die Entscheidungsgewalt weiterhin sehr nah beim Kunden und bist deutlich flexibler. Das macht dich langfristig stark und damit kannst du auch viel besser auf die Täler, die eine Wirtschaft bietet, beziehungsweise auch die Hochs reagieren und einfach auch besser auf den Kunden eingehen. Und dann muss man sagen, denken die halt von Beginn an auch ein bisschen größer. Also die wollen halt, weil da der eigene Markt so klein ist, wollen die halt sofort auch ins Ausland gehen, wollen sofort sich weiterentwickeln. Und das machen sie gut. Und das machen sie aus meiner Sicht halt auch mit einer Risikobrille, die dazu führt, dass sie nachhaltig erfolgreich sind. Also wenn man sich die meisten Unternehmen anschaut, die haben 3, 4 Steuerungskennziffern, die sind eigentlich fast immer identisch. Zum einen wollen sie eine vernünftige Marge erzielen. Sie wollen nicht zu viel Risiko gehen. Das heißt also, das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBIT ist eigentlich auch immer konservativ gewählt. Das heißt, wenn es mal zu einer Krise kommt, kann man auch diese Krise bestehen. Und sie wollen den Gewinn je Aktie steigern. Das ist ein ganz wichtiges Element. Gerade wenn man vergleicht zu diesen Hype-Unternehmen in Amerika, da wurde ja extremst viel verwässert, also immer mehr Aktien ausgegeben, dass das Wachstum teilweise stabil oder nur ganz leicht steigend war. Und das ist bei den Schweden nicht so. Und wenn man das dann auch vergleicht mit amerikanischen Unternehmen, hat man in den letzten 20 Jahren aus meiner Sicht mehr Wert für Aktionäre geschaffen als bei den berühmten Amerikanern.
Spannende Sache auf jeden Fall und deswegen passt es natürlich sehr gut, dass du uns ein solches Unternehmen direkt mitgebracht hast, denn wir sind ja im Aktienvorstellungsformat die beste Aktie. muss jetzt nicht die Weltbeste sein sozusagen, aber wir versuchen hier natürlich einen provokativen Titel zu wählen und die Aktie, die du mitgebracht hast, ist Technion. Vielleicht magst du dir mal vorstellen, was machen die eigentlich und was verbirgt sich denn da?
Das ist eine der weltbesten Aktien, wenn man es so sehen möchte. Nee, das ist im Prinzip auch eine Beteiligungsholding. Die haben unterschiedliche Beteiligungen. Also zum Beispiel haben sie Europas größten Foodtruck-Hersteller. Sie haben auch kleinere Bauunternehmen, sind also auch von der Baukonjunktur beeinflusst. Sie haben auch Medizintechnikunternehmen. Und für diese Beteiligungsholding ist es wichtig, Unternehmen zu kaufen, die nachhaltig Cashflows generieren und die zu einem vernünftigen Preis. Möglichst zu einem Free Cashflow Faktor von 5. Also sie wollen die Investition, die sie jetzt tätigen, in 5 Jahren eigentlich wieder drinne haben. Und das ist eigentlich recht smart, weil bei so Beteiligungsholding entscheidet der Preis schlussendlich, wie hoch die Rendite für uns Aktionäre ausfällt. Und das machen sie gut. Und sie bewegen sich in einer Nische, wo die Konkurrenz gering ist. Private Equity ist ja da auch ein Schlagwort, was öfters kommt, aber die bewegen sich nicht in einer Größe von, sagen wir mal, 2 bis 10 Millionen Euro Umsatz. Das ist viel zu klein für die, da lohnt sich der Aufwärts nicht. Und Technion geht in diese Nische rein, bekommt dadurch auch, sagen wir mal, einen vernünftigen Preis und findet vor allem halt auch eine Wiese vor, die ein Problem hat, und das ist die Nachfolge. Viele dieser kleineren Unternehmen haben keinen Nachfolger und deswegen kann da das Unternehmen ganz gut anknüpfen und diese kleinen Töchterfirmen in gute Zukunft führen.
Ja, das ist natürlich ein spannender Bereich und gerade, sag ich mal, der Industriebereich hört sich für mich auch so an, als ob das was ist, wo man auch wirklich diese klassischen Hidden Champions, oder wie man sie auch aus Deutschland her kennt, finden kann. Foodtruck-Hersteller ist es da ja zum Beispiel schon mal ein gutes Stichwort gewesen. Die betreiben die dann auch alle unabhängig voneinander oder gucken die auch tatsächlich, dass man die irgendwie sinnvoll zusammensetzt und das ist eigentlich mehr eine Holding, die ähnlich wie Constellation Software, das ja, sag ich mal, das größte Unternehmen so einer Art ist, die alle unabhängig voneinander dann auch betreibt und sozusagen nur das Kapital rauszieht und dann woanders gegebenenfalls weiter allokiert.
Genau, es ist wirklich dieser Constellation-Ansatz. Die verstehen sich sozusagen als Schwesterunternehmen, da wird nicht eingegriffen und da werden auch keine Synergien geschaffen. Weil ein gutes Beispiel vom Gründer ist ja, wenn ich in ein Unternehmen reingehe und möchte Synergien schaffen, fange ich ja irgendwo auch an bei der Verwaltung und schmeiße einem nach den anderen raus. Dass es aber bei so kleinen Unternehmen nicht nur Verwaltungsfachkräfte sind, also irgendwelche Buchhalter, sondern eigentlich, die eine unternehmerische Funktion haben, fast kleine Unternehmer sind, das wird vernachlässigt oder vernachlässigen die meisten. Und deswegen macht Technion das nicht. Also sie setzen nicht auf Synergien, sie lassen die Unternehmen so weiterlaufen. Es bleibt weiter dezentral. Es gibt auch kein Software-Thema oder sowas. Und sie dienen im Prinzip nur als Sparringspartner. Also bei manchen Aufgaben probieren sie die gemeinsam zu lösen. Jetzt war in der Vergangenheit das Thema Inflation. Man kann als Gruppe, kann man doch besser einen höheren Preis durchsetzen gegenüber den Kunden, als wenn das jedes Einzelunternehmen das macht. Aber das sind so im Prinzip kleine Support-Aufgaben, die gemacht werden, aber im Großen und Ganzen laufen die frei weiter.
An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Exboro. Hast du dir schon mal überlegt, in Immobilien zu investieren und es dann doch wieder verworfen, weil die Hürden für dich zu groß waren? Wäre es nicht schön, wenn du in Immobilien investieren könntest, ohne Immobilien zu besitzen? Genau da kommt unser Werbepartner Exboro ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in die attraktive Assetklasse Immobilien zu investieren und dich an passenden Projekten zu beteiligen. Dich erwarten attraktive Renditen von bis zu 9% pro Jahr bei kurzen Laufzeiten zwischen 12 und 36 Monaten. Und als führende Plattform mit einem vermittelten Volumen von rund 1,15 Milliarden Euro setzt du auf einen Partner mit entsprechenden Erfahrung. Als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich einen Willkommensbonus in Höhe von 150 Euro auf dein erstes Investment. Weitere Infos dazu findest du, wenn du unserem Link folgst. Willst du direkt loslegen? Dann geh jetzt auf investor-stories.de/exporo oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
Das auch eben schon gesagt, ein relevanter Teil bei diesen ganzen schwedischen Unternehmen ist, dass das Management ja doch die gleichen Incentives hat wie die Aktionäre. Wie ist denn das bei Technion? Ist da das Management signifikant beteiligt?
Ja, das ist so. Also der Gründer hält weiter 5,6, 5,7%. Und sagen wir mal, wenn man jetzt das Verhältnis macht, sein Jahresgehalt im Verhältnis zu seinem Beteiligungswert, da ist der Faktor recht hoch. Also er sitzt absolut mit uns in einem Boot und das gefällt mir sehr. Und das führt dazu, dass halt die alle auch wirklich nachhaltig denken. Und dann sind wir wieder beim Thema Vergütung von den Geschäftsführern dieser Tochterunternehmen, die recht selbstständig laufen. Die sind eigentlich auch recht gut intensiviert, indem sie halt sagen, okay, du bekommst ein Festgehalt und wenn du es schaffst, halt den Gewinn deines Unternehmens über die 3 Jahre zu steigern, bekommst du einen gewissen Bonus und so sitzen diese Unternehmen auch mit uns in einem Boot und wollen den Unternehmenswert nach vorne bringen.
Jetzt ist natürlich die Sache, Technion selber ist ein kleines Unternehmen, sprich mit der Zeit wird man entweder größere Unternehmen kaufen müssen oder, sag ich mal, bei den kleineren bleiben, aber dann, sag ich mal, sind die nicht mehr so impactful, wie sie es vielleicht am Anfang waren. Und wenn man sich ja auch ins Größere betreibt, dann will man ja mit den eben angesprochenen Private Equities wieder konkurrieren oder auch, wenn generell, ich habe das Gefühl, bei diesen ganzen Roll-Ups, die es mittlerweile so gibt, da kommt auch immer mehr Konkurrenz auf den Markt. Also viele erkennen, dass das so eine Nische ist, wo man gute Schnäppchen machen kann. Und da gibt es dann natürlich wieder ein bisschen mehr Wettbewerb. Wie siehst du da die Runway an Deals und die Pipeline und insbesondere, ob sie diese historischen Einkaufspreise und diese Return on Invested Capital weiterhin hochhalten können?
Also ich gehe schon davon aus, dass das die nächsten 5 bis 10 Jahre noch funktioniert. Aber ich gebe dir recht, die Konkurrenz kommt dazu. Und ich würde auch sagen, die Konkurrenz ist dann vielleicht ein bisschen mehr aufgeladen mit Verschuldung. Und das führt dazu, dass man weiterhin sehr diszipliniert vorgehen muss, wenn man das Unternehmen wirklich über 10, 15 Jahre im Wert steigern möchte. Also wir müssen weiter diszipliniert bleiben. Und was man auf der anderen Seite sieht, es gibt eine unendliche Anzahl an diesen kleinen Hidden Champions, also mit so 2 bis 10 Millionen Umsatz. Und deswegen ist die Auswahl groß. Also gerade in Europa ist ja bekannt für den Mittelstand. Und deswegen hat man da schon noch genug Auswahlmöglichkeiten. So würde ich es mal sagen. Weil man sich auch nicht festlegt auf einen Sektor, sondern es ist hauptsächlich um Kultur, Cashflow und andere Eigenschaften geht bei der Auswahl.
Kaufen Sie dann in ganz Europa und wie ist so bislang das Verhältnis? Also gibt es irgendwie eine sehr große Tochtergesellschaft oder ein, zwei, sag ich mal, und der Rest ist vergleichsweise klein oder sind die alle relativ gleich groß, die Beteiligung, die Sie da schon haben?
Also es sind eigentlich alles, es ist keine dominante Beteiligung dabei, aber es ist ein dominanter Markt dabei und der ist Schweden. Also das ist wirklich noch der wichtigste Markt. Man kann aber auch sagen, sie probieren sich davon ein bisschen zu lösen, haben jetzt mehrmals gekauft in Großbritannien. Erst vor kurzem haben sie ein Unternehmen gekauft, was sich konzentriert auf so Brandschutzvorrichtungen, also Blitz- und Überspannungsschutz für den Flughafen oder für das Stadion in Manchester. Das ist eine ganz spannende Nische, die es auch ermöglicht, dann weiterhin nachhaltig gute Renditen zu erzielen. Aber ich gebe dir recht, man löst sich jetzt Schritt für Schritt vom Heimatmarkt und schafft dahingehend halt auch, sagen wir mal, einen größeren Risikoausgleich. Wenn man es jetzt vergleicht mit Constellation, da ist es ja eigentlich fast ein extremes Flywheel. Also die Cashflows, die von den Töchterfirmen kommen, können sofort genutzt werden, um weitere Unternehmen zu kaufen. Man braucht eigentlich gar kein Fremdkapital mehr, man braucht auch gar keinen Kapitalmarkt mehr. So weit ist die kleine Technion jetzt noch nicht. Deswegen, man arbeitet weiterhin mit Fremdkapital. Man geht ungefähr so vor, dass man 50% mit Krediten macht und 50% mit dem eigenen Cashflow. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes System, um das nachhaltig fortzuführen.
Ja, damit hast du auch direkt schon meine nächste Frage beantwortet. Das wäre nämlich, wie finanziert es sich gewesen? Aber das ist dann ja schon geklärt. Wenn man sich jetzt die Aktie anguckt und man nachschaut, dann sieht man dann doch auch auf den ersten Blick höheres KGV. Wie siehst du die Bewertungsthematik? Ist da schon viel eingepreist? Und sag ich mal, wie stark muss eigentlich jetzt die Gesellschaft wachsen, um diese Bewertung zu rechtfertigen? Und wie viel Überrendite ist dann sozusagen auch in Zukunft noch drin?
Das ist natürlich ein ganz gutes Schlagwort. Also ja, die haben aktuell einen KGV von leicht unter 30. Sagen wir mal, wenn ich jetzt zu meinen Wurzeln als Value Investor zurückschaue, ich hätte mir das vielleicht früher überhaupt nie angeguckt, aber mittlerweile setze ich viel mehr das KGV ins Verhältnis zum Wachstum und das Unternehmen möchte jedes Jahr den Gewinn 15% steigern. Also sagen wir mal grob alle 5 Jahre den Gewinn verdoppeln. Und dann muss ich sagen, finden wir aktuell eine faire Bewertung vor, weil wenn man zum Beispiel die Wachstumsformel von Ben Graham nimmt, also den Vater des Value Investings, der hat mal gesagt in seinem Buch Intelligent Investieren, wenn ich ein Wachstumsunternehmen bewerten möchte, dann muss ich das jährliche Wachstum mal 2 nehmen plus einer konservativen Abdiskontierungsrate von 8,5. Dann komme ich auf ein faires KGV von, sagen wir mal, 33. Wir liegen aktuell unter 30, also ist auf jeden Fall noch eine leichte Sicherheitsmarge vorhanden. Und ich glaube schon, dass es jetzt ein starkes Unternehmen ist zum fairen Preis. Aber wenn es Rücksetzer gibt, kann man die gerne auch noch mitnehmen, weil diese Story ist aus meiner Sicht halt über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren beständig. Man muss natürlich aufs Management achten, wenn das Management jetzt bereit ist, immer größere Übernahmen zu tätigen, immer mehr Schulden und Fremdkapital einzusetzen, dann ist das ein Risiko, dann sollte man auf jeden Fall die Finger weglassen, aber das ist aktuell nicht zu sehen.
Gerade wenn man mit so einem langen Horizont an die Sache rangeht, ist ja auch, sage ich mal, wenn man das Management für gut befindet, wichtig, dass das auch lange an Bord bleibt. Wie alt ist denn der CEO und, sagen wir mal, die anderen handelnden Akteure da aus dem Vorstand, die sehr wichtig sind? Und wie lange würden die potenziell sozusagen dabei bleiben, deiner Ansicht nach?
Ich gehe davon aus, dass die schon noch 15 Jahre an Bord sind. Sie sind so im Schnitt zwischen 33 bis 45, 50. Aber sagen wir mal so, sie gehen ihrer Leidenschaft nach. Also halt, das sind halt, sagen wir mal, leidenschaftliche Investoren, die sprechen gerne mit anderen Unternehmern, suchen sich neue Investments. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie noch langfristig an Bord sind. Und denke halt auch, dass sie durch ihre Leidenschaft da gewiss Mehrwert generieren können.
Du warst so nett und hast mir so ein kleines Write-up vorher für die Company zur Verfügung gestellt. Aber fand ich auch einen ziemlich witzigen Punkt, dass der CEO ein sehr extremer Läufer ist. Vielleicht so als Anekdote. Magst du mal kurz erzählen, was der so als Hobby betreibt?
Genau, das ist eigentlich ganz spannend, weil es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu. Ich sag wirklich, ein Ausdauerläufer, ein Dauerläufer, der hat so viel Disziplin und Geduld und Ausdauer bewiesen, dass es für mich eigentlich die idealen Eigenschaften sind, um auch ein Unternehmen zu führen. Und der Johann ist ein extremer Läufer. Und wenn ich extrem sage, dann heißt das auch extrem, weil er hat zum Beispiel die Bronzemedaille also an einen Lauf, wo ausgemacht wird, wie viel Kilometer man laufen kann an einem Tag. Und hast du es noch im Kopf, Tim? Wie viele Kilometer ist er gelaufen?
Es sind 266 Kilometer an einem Tag gewesen.
Es ist verrückt, oder? Das ist absolut verrückt. Und ich muss zugeben, ich bin selber Läufer gewesen und der Geschäftsführer meiner Beteiligungsholding, also mein Bruder, der ist selber Supermarathon- und Ultramarathonläufer. Also wir wissen, was dazugehört. Und halten das auch für eine sehr, sehr starke Leistung. Aber nicht nur bei dem Lauf hat er gut abgeschnitten, sondern es gibt da weitere Extremläufe, auch vor allem in den USA. Da hat er zum Beispiel mal...
hier den Big Dogs Backyard Ultra 2018, 455,9 Kilometer in 68 Stunden.
Ist verrückt,
das schaffe ich ja nicht mal in der Woche.
Es ist absolut verrückt, ja. Und ja, also das ist ein Extremläufer und ich glaube halt auch, diese Disziplin legt er an den Tag bei der Auswahl von Investments von den Tochterunternehmen. Und ja, so ausdauernd, wie er das gemacht hat, betreibt er jetzt hoffentlich auch das Management des Unternehmens und da bin ich recht zuversichtlich.
Ja, ich finde, das ist tatsächlich auch so ein interessanter Fakt generell, wenn man sich so High-Performer anschaut, sei es jetzt Investoren, sei es CEOs oder auch, sage ich generell, irgendwelche leitenden Mitarbeitern. Tatsächlich ist der Ausdauersport häufig ein Thema. Also es gibt da wirklich eine ganze Anzahl an Beispielen. Ich hatte auch neulich mal einen Podcast gehört von einem der großen US-Growth-Fonds, da der eine Partner, der hat auch, der ist in einer Woche jeden Tag einen Marathon gelaufen auf jedem Kontinent. Also die haben da in der Antarktis gestartet und sind dann, glaube ich, oder andersrum, keine Ahnung, und sind einmal durch eine Woche lang durch die Welt gejettet und auf jedem scheiß Kontinent haben sie einen Marathon gelaufen. Das ist schon interessant. Oder auch letztes Jahr ist ein Film auch dazu rausgekommen, oder ich glaube, war das letztes Jahr, der Iceman, das ist auch so ein Unternehmensberater gewesen und der hat sich dann die Challenge gemacht, einen Ironman auf der Antarktis oder in der Antarktis zu absolvieren, ist da durch eiskaltes Wasser geschwommen. Man muss schon der Typ für sowas sein, aber irgendwie scheint da zumindest ein Muster für solche Leute zu sein, dass es immer wieder vorkommt.
Ja, also es sind halt extreme Leute, die auch gerne an ihre Grenzen gehen. Und das ist halt auch irgendwo, das zeichnet irgendwo auch einen Unternehmer aus, dass er halt auch probiert, die Grenzen zu überschreiten, mal ein bisschen anders denkt. Ja, also ich finde es eigentlich ganz gut. Und jetzt, wenn man den Johann sich anschaut, der ist Meister im kurzen Schlaf. Das heißt also, er braucht nicht lange, bis er so ein Powernap macht und bis er eingeschlafen ist. Das hilft auch wahrscheinlich, um die Arbeitsleistung oben zu halten.
Ja. Sehr, sehr, sehr spannende Sache, sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Vorstellung, fand ich mega spannend. Haben wir jetzt alle wichtigen Punkte, glaube ich, einmal durchgeritten oder fällt dir noch was ein, was auf jeden Fall die Leute für dieses Unternehmen auf jeden Fall mitnehmen sollten?
Also es gab eine Kapitalerhöhung erst vor kurzem, um sozusagen richtig viel Munition zu haben für das Jahr 2024. Da wurden nochmal grob 15 Millionen eingezahlt in die Kasse und mit denen möchte man natürlich auf Einkaufstour gehen in Europa. Und vielleicht ist es spannend, wer hat das eingezahlt? Mit einer der größten Investoren ist Chris Meyer und der hat das Buch geschrieben 100 Bäcker. Also das Buch gibt's, glaube ich, nur in Englisch, weiß jetzt gar nicht genau. Kommen wir vielleicht auch drunter.
Ich glaube, nur in Englisch tatsächlich. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Sehr, sehr geiles Buch.
Super lesenswertes Buch. Und der hat so ein bisschen ausgemacht, was bringen denn diese ganzen extremen Performer am Aktienmarkt mit sich und was haben die alle gemeinsam? Und da möchte ich es kurz zusammenfassen. Also wir haben halt durchweg halt vernünftiges Wachstum, vernünftige Kapitalrenditen und einen mittleren Zeitraum von 26 Jahren, bis es schaffen halt wirklich das Hundertfache des Kapitals einzustreichen. Und wer, glaube ich, 26 Jahre Zeit hat, für den ist auch Technion wahrscheinlich ein ganz gutes Investment und vielleicht wird es ja auch eines der Investments, die in diese Kategorie aufsteigen.
Ja, das könnte natürlich möglich sein. Das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt hier für den absoluten Disclaimer. Ist natürlich alles keine Anlageberatung, das wisst ihr natürlich schon. Es ist nur unsere Meinung, unsere Einschätzung. Du bist, glaube ich, investiert. Ich bin es bislang nicht. Also dann hier auch für die volle Transparenz. Macht euch eure eigenen Gedanken, wenn ihr spannend findet. Recherchiert selber nochmal nach. Es gibt eine schöne Webseite, die stellen wirklich auch viele Informationen zur Verfügung. Insofern und insbesondere auch auf Englisch, das ist ja auch immer das Schöne auf dem schwedischen Markt. Nicht so wie in Japan oder so, wo man sich mit Google Übersetzer behelfen muss.
Ja, oder auch ein YouTube-Kanal auf Englisch, wo sie im Prinzip zu jedem Quartal Stellung nehmen. Das ist auch ganz gut gemacht. Gerne mal reinhören.
Sehr cool. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich auch schon. Alle Links finden wir in der Beschreibung zu deiner Webseite natürlich, Aktienwelt 360 oder deinem Medienprojekt. Das Buch 100 Baggers verlinken wir und natürlich auch verlinken wir gerne Technion, falls ihr euch da weiter informieren wollt. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen, kurz und knackig. Ich danke dir ganz herzlich für den Einblick und auch, sage ich mal, wieder das Update. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was waren vielleicht auch, wir haben ja, glaube ich, 2021 war es das letzte Mal gesprochen. Was waren so über die Jahre vielleicht deine größten Learnings, die du jetzt noch so mitgenommen hast? Da waren wir ja quasi gerade noch in diesem Tech-Boom und dann gab es ja diverse Sachen von globalen Geschichten. Was hast du aus dieser Zeit generell noch so mitgenommen?
Das ist eine ganz spannende Frage. Natürlich lernt man ständig dazu und das ist auch das Schöne als Investor. Also für mich hat sich's nochmal deutlich vor Augen geführt, dass ich jetzt weniger in Unternehmen investiere, die nicht profitabel sind. Also gerade E-Commerce, was wir vielleicht am Anfang angesprochen haben, das waren halt auch Unternehmen, die nicht ganz so profitabel waren. Das reduziere ich so ein bisschen im Portfolio. Und was man auch sagen muss, okay, es gibt kein Normalware mehr. Also ob es Lieferketten sind, ob es Wirtschaftskrieg sind, damit müssen wir als Investoren leben. Das heißt, für mich jetzt als Investor, ich konzentriere mein Portfolio auch nicht mehr so sehr, sondern streue ein bisschen mehr, weil da gibt's eine nette alte Dame, die leider schon verstorben ist, die hat mal gesagt, breit gestreut, nie bereut. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist da schon was dran.
Auf jeden Fall. Das war die gute Beate Sander. Haben wir glücklicherweise auch nochmal ein Interview vorher mit ihr führen können. Sehr, sehr hörenswert und wirklich tolle, tolle Frau. Und ich denke mal, sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank nochmal an dich. Hat wieder viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, wir hören uns bestimmt nochmal an einer anderen Stelle hier im Podcast.
Das wird mich sehr freuen. Vielen lieben Dank, Tim. Und liebe Grüße an die Zuhörer. Hat mich gefreut.
Bis denn. Ciao, ciao.
Servus.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.